Hallo liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 des DEL2-Podcasts Herzblut Eishockey. Mit mir an meiner Seite heute sind wir wieder zu dritt. Auf der einen Seite ist der Thomas Wagner. Thomas, ich begrüße dich.
Servus, Gude und hallo zur einzigen Talkrunde ohne Markus Söder und ohne Karl Lauterbach.
Und auf meiner anderen Seite der Verteidiger des EHC Freiburg, Peter Spornberger. Peter, wir begrüßen dich.
Hallo, servus, hallo zusammen.
Grüß dich. Ja, du, heute ganz normal Training gehabt oder wie läuft das jetzt mit dem Zweitagesrhythmus bei euch?
Ja, heute hatten wir tatsächlich frei, weil wir in der letzten Woche, glaube ich, 5 Spiele in 7 Tagen hatten. Wir hatten einen 4-Tages-Trip nach Sachsen, also ein Spiel am Dienstag in Krimmetschau, dann 2 Spiele Donnerstag, Freitag in Weißwasser und Sonntag wieder zu Hause gegen Bad Tölz. Und davor das Wochenende natürlich auch ganz normal gespielt, deswegen haben wir jetzt mal 2 Tage frei bekommen, um die Akkus wieder voll aufzuladen und am Wochenende wieder loszulegen.
Ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Du hast diesen Sachsen-Trip angesprochen. Wie war das für euch, dann wirklich mal Back-to-Back-Spiele, 2 Tage hintereinander gegen denselben Gegner?
Ja, es war schon spannend. Also es hat mich ein bisschen an die DNL-Zeit erinnert. Das ist ja bei mir noch nicht allzu lange her. Da ist es ja eigentlich immer so, dass man Samstag und Sonntag gegeneinander spielt, gegen den gleichen Gegner auch. Und ja, es war auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Für uns natürlich auch gut, weil wir 2 Spiele gewinnen konnten beim Back-to-Back gegen Weißwasser. Ja, aber es war allgemein cool, mal so viel Zeit mit der Mannschaft zu verbringen. Wenn man 4 Tage zusammen ist, immer im Bus ist, dann wächst man schon auch mehr zusammen, würde ich sagen. Deswegen war es auf jeden Fall eine gute Erfahrung und auch erfolgreich. Also wir haben, ich glaube, in den 3 Spielen 8 von 9 Punkten geholt. Das kann sich schon sehen lassen, würde ich sagen.
In Sachsen, wo die schönen Mädchen wachsen, wo man sonst sagt, gell? Aber da habt ihr ja nichts mitbekommen.
Die sind da zum Eishockey spielen.
Ehrlich?
Ja, tatsächlich. Auf den Busfahrten, neben wem sitzt du und wie vertreibt ihr euch so die Zeit?
Ich sitze neben auch meinem Mitbewohner Georg Sakian. Ja, es kommt ein bisschen darauf an, welche Uhrzeit. Viele schlafen die ganze Zeit oder schlafen halt, vor allem wenn wir sehr früh losfahren oder auch wenn wir nach Hause fahren. Und sonst ein bisschen quatschen, Karten spielen. Manche gucken Netflix, also ist alles dabei eigentlich.
Man hat immer noch so diesen klassischen Bus-Talk, wo mehr Blödsinn wie alles andere bei rauskommt?
Ja, manchmal schon, aber das ist meistens eher nach dem Spiel. Da setzt man sich dann eher noch zusammen und quatscht ein bisschen. Vor dem Spiel ist es eher ruhiger, würde ich sagen, aber vor allem nach dem Spiel, da wird schon auch manchmal ein bisschen Blödsinn geredet.
Jetzt habt ihr ja allen Grund, Blödsinn zu reden und die Busfahrten zu genießen nach 8 Siegen in Serie. Ihr habt ja wirklich einen Lauf. Peter, wer kann euch denn eigentlich jetzt gerade noch stoppen?
Ja, man muss sagen, aktuell läuft es. Auch, man muss sagen, die knappen Spiele findet man immer einen Weg, die zu gewinnen. Das Interessante ist ja eigentlich, dass wir vorher 5 Spiele in Folge oder ich glaube 5 hintereinander verloren haben.
Ja.
Und dann ab Heilbronn haben wir, glaube ich, den ersten Punkt geholt wieder nach den 5 Niederlagen oder nach den 4 Niederlagen dann. Und dann ging es richtig los, würde ich mal sagen. Ich weiß auch nicht, gerade läuft's und ich hoffe, wir können so weitermachen.
Ist ja wie eine Ketchupflasche. Erst kommt nichts und dann kommt alles auf einmal. Was glaubst du, war denn das Erfolgsrezept, dass man die Ruhe bewahrt hat in Freiburg oder dass man einfach nur gesagt hat, nö, wir fallen nicht in Hektik, wir belassen es beim Trainer, wir belassen es bei der Mannschaft. Ihr habt ja nur punktuelle Veränderungen vorgenommen. Was war für dich der Schlüssel? Gab es da einen Moment oder?
Ja, genau, das stimmt schon, wie du gerade gesagt hast. Wir sind nicht in Panik geraten, weil wir wussten, dass wir in den meisten Spielen, die wir auch knapp verloren haben, wir meistens auch gut gespielt. Und es hat halt manchmal das Quäntchen Glück oder die letzte Effizienz gefehlt, vom Tor vor allem. Und dann ist im Endeffekt der Knoten geplatzt und in den letzten Spielen ist es dann einfach, war das Glück halt auf unserer Seite dann.
Ja, jetzt habe ich auch mal eine Frage zu deiner ersten DEL-Saison letztes Jahr. Die habt ihr dann am Ende auf Platz 3 abgeschlossen, was ja definitiv in der DEL2 eine Überraschung war. Freiburg war eine Mannschaft, die hat die Jahre davor gegen den Abstieg gekämpft und auf einmal der Ketchup-Flaschen-Effekt und es läuft. Was waren erstmal, als du aus der DNL-Mannschaft rauskamst, was waren deine Erwartungen an Freiburg, an deine erste Saison und stand sowas wie so ein Platz 3 für dich überhaupt irgendwo zur Debatte?
Ja, im ersten Moment im ersten Moment war ich eigentlich froh, dass ich überhaupt in der DL2 einen Vertrag bekommen habe und dort ja spielen konnte. Und dann, man muss ja auch sagen, es hat ein großer Umbruch stattgefunden vor diesem Jahr. Also Trainerwechsel, der ganze Verein wurde ein bisschen modernisiert und professionalisiert und es war einfach eine gute Stimmung in der Mannschaft, würde ich sagen. Die Mannschaft hat gut zusammengepasst. Wir hatten eine gute Mischung von jungen und alten Spielern, eben auch Talent, also Spielern, die eben Tore schießen können. Wir hatten sehr gute Ausländer. Seit langer Zeit in Freiburg, was ich so gehört habe, waren die Ausländer in den vorigen Jahren manchmal ein bisschen, nicht so erfolgreich. Und da haben die wirklich gute Ausländer geholt. Und auch die Deutschen oder gebürtigen Freiburger hatten alle eine sehr gute Saison und dann hat es funktioniert und es lief einfach und wir waren auch sozusagen in so einem Flow und dann haben wir diese knappen Spiele meistens auch gewonnen. Und viele, man muss auch sagen, viele haben uns wahrscheinlich auch ein bisschen unterschätzt, weil in den vorigen Jahren lief es in Freiburg nicht immer so gut und fast abgestiegen, im siebten Spiel noch kurz vor knapp die Kurve gekriegt. Ja. Und dann, glaube ich, haben uns viele Teams, vor allem die Top-Teams, würde ich sagen, teilweise auch unterschätzt. Aber ich glaube, wir haben 3 von 4 Spielen gegen Kassel gewonnen. Und das ist eigentlich schon erstaunlich, wenn man drüber nachdenkt. Deswegen haben wir auch das, würde ich sagen, sehr gut ausgenutzt, dass sie uns manche unterschätzt haben. Auch unsere Halle, würde ich sagen, haben wir gut ausgenutzt. Die ist ja nicht die allerneueste und ich glaube, die Gegner finden es auch nicht so toll, dort zu spielen, aber wir haben uns dann gewohnt und fühlen uns wohl und das, glaube ich, ist auch ein bisschen ein Vorteil.
Peter, jetzt habe ich eine Frage. Du sprichst die Ausländerlizenzen in Freiburg an, dass die sehr gut eingeschlagen haben. Das war deine erste Saison und auch jetzt dieses Jahr. Du bist ja auch immer noch recht jung. Was schaut man sich von denen ab? Wo schaust du denen so über die Schulter? Was nimmst du von denen am meisten mit?
Ich hatte ja das Glück, dass ich direkt mit Nick Pajot spielen durfte. Also eigentlich von Tag 1 seit letzter Saison und in dieser Saison auch wieder. Und auch meistens in der ersten Reihe mit den meistens 2 Ausländern im Sturm. Also da es ist schon leichter dann zu spielen, weil wenn man mit guten Spielern spielt, schaut man natürlich auch besser aus.
Ja, klar.
Würde ich mal so sagen. Und vor allem als junger Spieler hilft es schon sehr, wenn man dann eben auch vielleicht auch mehr offensiv spielen kann und mehr die Scheibe hat. Und natürlich, was mir am meisten aufgefallen ist, ist die Konstanz über die komplette Saison. Es gibt wenige, die so wirklich so Tiefphasen hatten. Das merkt man, finde ich, bei jungen Spielern. Die sind manchmal, haben einen sehr guten Start, aber dann brechen die nach so 10, 20, 30 Spielen ein bisschen ein. Und ich finde, diese Konstanz über eine komplette Saison, das ist schon etwas, was man sich von denen auf jeden Fall abschauen kann.
Jetzt hast du ja eben gesagt, ihr hattet ja eine Aufbruchstimmung, als du deine erste DL2-Saison hattest. Das war ja auch die erste Saison eures Trainers in Deutschland. Wie hat er dich denn von einem Wechsel nach Freiburg überzeugt? Außer mit seinem netten...
Das kam auch ein bisschen durch die Nationalmannschaft zustande, weil er ist ja in England oder bei Großbritannien Nationaltrainer. Und ich war damals die ersten Male bei der italienischen Nationalmannschaft dabei und der damalige Trainer kannte ihn und hat sich dann halt auch ein bisschen nach mir erkundigt. Und ja, so kam das im Endeffekt zustande und jetzt bin ich sehr froh darüber, weil er schenkt mir sehr viel Vertrauen und lässt mich sehr viel spielen und davon profitiere ich natürlich persönlich auch sehr.
Du hast es ja angesprochen, du bekommst wirklich viel Vertrauen. Du hast die erste Reihe mit Nick Pajot angesprochen. Wenn man sich deinen Werdegang anschaut, Südtirol, Landshut, Köln, Freiburg, kann die nächste Station ja eigentlich nur DEL heißen.
Ja, das freue ich mich natürlich zu hören und das würde ich mir auch natürlich wünschen. Aber wir sind aktuell noch mitten in der Saison und ich versuche da nicht so viel drüber nachzudenken, weil ich finde, wenn man da zu viel den Kopf oder zu viele Gedanken daran verschwendet, dann ja, verliert man ein bisschen den Fokus. Deswegen konzentriere mich auf die Saison und dann schauen wir, was nächstes Jahr passiert oder in 2 Jahren. Man weiß es nicht. Aber ja, auf jeden Fall wäre das mein Ziel, irgendwann mal in die DL zu kommen.
Auf jeden Fall mal eine sehr, sehr diplomatische Sportlerantwort. Bleiben wir mal bei der Saison. Wo glaubst du, geht jetzt der Weg in den letzten, ja, es dürften jetzt gut noch 18 Spiele sein. Wo geht der Weg für die Freiburger jetzt dann wahrscheinlich noch hin?
Ja, aktuell sind wir ja jetzt durch diese Siegesserie wieder auf dem zweiten Platz vorgeprescht, würde ich mal sagen. Und da wollen wir auch bleiben. Die Top 4 sind auf jeden Fall das Mindestziel in der Position, wo wir jetzt gerade sind, damit wir das Heimrecht im Viertelfinale haben.
Ja.
Und dann in den Playoffs schauen wir, was geht. Also da ist alles möglich. Kassel ist aktuell sehr stark, aber in den Playoffs steht es wieder 0-0. Und da zählt nicht, wie viele Punkte Vorsprung die haben. Deswegen, ja, ist, glaube ich, alles möglich.
Jetzt kommt mir noch eins. Ihr habt letztes Wochenende gegen die Tölzer Löwen gespielt, bei euch zu Hause. Ist man, das war ja Topspiel auch angepriesen. Wie war das für dich? Gehst du da dann noch ein Stück motivierter rein oder sagst du, das ist mir egal, wer da kommt, den schießen wir aus der Halle und da stehen wir hinten wie ein Bollwerk und da ist egal, ob Kassel oder Tölz oder Landshut kommt.
Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es so speziell an der Situation lag, an der Tabellensituation lag, sondern eher am Gegner Tölz, weil wir uns auch letztes Jahr und auch dieses Jahr eher schwer gegen die tun. Die haben immer einen sehr kleinen Kader, aber sehr viel Qualität im Kader und irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, aber gegen die tun wir uns immer sehr schwer. Und deswegen waren wir froh, dass wir 3 Punkte gegen die holen konnten. Weil ich weiß nicht, woran es liegt, aber für uns sind die eher ein unangenehmer Gegner. Ja.
Klar, das sind ja immer so Spiele, so was hast du ja immer, wo du sagst, gegen die läuft es nicht oder gegen den Gegenspieler da hast du immer einen schweren Stand, das gibt es ja immer. Wenn du aber mal auf das Leben in Freiburg zurückschaust, ich meine, es ist ähnlich warm wie bei euch zu Hause in Südtirol. Was fehlt dir denn an deiner neuen Heimat im Gegensatz zu deiner alten Heimat?
Würde sagen, die Berge.
Die Berge, jawohl.
Also es ist zwar nicht ganz flach hier in Freiburg, also es ist auch nicht so weit in die Berge, in die Schweiz oder nach Frankreich, aber gerade ja, bringt mir das auch nicht so viel. Ja, aber ich würde auf jeden Fall sagen, die Berge, weil das ist schon besonders, wenn man in den Bergen aufwächst, da schätzt man das nicht so, aber wenn man dann mal von zu Hause weggeht dann, und wieder zurückkommt, dann schätzt man es umso mehr.
Absolut, doch heimatverbunden. Und wenn du jetzt die Saison schon bis zu dem jetzigen Zeitpunkt Revue passieren lassen würdest und du dürftest einen Saison-MVP der Wölfe Freiburg küren, wer wäre das für dich? Wer ist euer wichtigster Spieler?
Ja, das ist schwierig, weil die komplette erste Sturmreihe ist wirklich sehr gut und ich würde sogar fast sagen, die beste Sturmreihe der Liga, wenn man auch sieht, wie stark die Reihe defensiv ist. Also die schießen nicht nur Tore, sondern
Ja,
sind auch
klar.
defensiv wirklich sehr gut. Ja, ich bin zwischen, ja, eigentlich alle drei sind sehr gut, also Scott Allen, Chris Billich und André Hult. Aber ich würde fast Chris Billich nehmen, weil er auch letzte Saison schon sehr gut gespielt hat und vorher in Dresden eben sehr unglücklich oder irgendwie eine unglückliche Saison hatte, was ich so mitbekommen habe und jetzt so stark zurückgekommen ist. Und vor allem diese Saison ist er noch mal stärker als letzte Saison. Ja, dann würde ich bis jetzt würde ich ihn nehmen, würde ich sagen, wenn ich mich entscheiden müsste.
Auch wieder sehr diplomatisch gewählt.
Ja, ich merke das schon. Peter ist sehr
Ja.
diplomatisch in seinen Antworten, aber weicht auch nicht aus. Das finde ich sehr, das finde ich als Reporter sehr schön. Macht Spaß. Thomas, hast du noch was?
Tatsächlich würde mich noch interessieren, hast du, ich sehe gerade Poster im Hintergrund für die, die Podcast hören, uns gibt es ja bislang nur als Podcast, auf die Ferne schaut es aus wie ein Red Wings Trikot, aber hast du Vorbilder aus der Jugend, wo du sagst, dem habe ich immer so ein bisschen nachgeeifert oder ich würde gern spielen wie, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, auf jeden Fall. Aber es sind ja, italienische Spieler, die es geschafft haben, weit zu kommen oder für italienische Verhältnisse weit zu kommen. Und die meisten spielen jetzt sogar in Deutschland, in der DEL. Also ein Thomas Larkin, Alex Trivelato, der war in Krefeld, ist jetzt nach Schweden gewechselt. Oder auch Joachim Ramoser. Das waren auf jeden Fall Vorbilder in meiner Kindheit, weil die sind halt nicht so viel älter wie ich und haben das halt vorgelebt, wie man's, dass man es von Italien raus schaffen kann. Ja, und natürlich in der NHL guckt man natürlich auch immer zu, aber ich finde so lokale Vorbilder sind halt manchmal ein bisschen authentischer, weil man halt sieht, dass sie es auch in ihrer Region geschafft haben, groß zu werden. Ja.
Sehr schön. Dann Felix, wenn du keine weiteren Fragen mehr hast, bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit. Wünsche dir und dem kompletten Team natürlich eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison und dann schauen wir mal, wo wir dich nächste Saison sehen.
Ja, vielen Dank. Danke,
Wir
dass
danken für
ich
deine
hier
Zeit.
dabei sein
Danke,
durfte.
Peter.
Danke.
Alles Gute.
Aber vielen, vielen Dank.
Gerne.
Ciao, Servus.
Ciao.
Servus. Ciao.
Ja, und wir haben jetzt gerade schon drüber gesprochen, über den Lauf der Freiburger, die sich da wirklich von unten nach oben. Jetzt haben wir hier.
Jetzt klappt es wieder.
Ja, also an alle Podcast-Zuhörer, hier gibt es jetzt gerade ein wenig ein technisches Problem, aber.
Der möchte einfach da bleiben, aber er hat sich jetzt stumm geschaltet. Jetzt hört er einfach mit und wir machen einfach weiter, als gäbe es nichts. Jetzt funktioniert der. Guck mal, einfach nur.
Das schaut ja super aus, hey, als hätten wir es gelernt.
Ein Traum.
Aber bevor wir jetzt weitermachen, mir ist das echt aufgefallen, der hat ein unheimlich hohes Wissen über Freiburg, über die Liga. Der kann ganz genau ausmachen, was woran liegt. Unheimlich reflektiert, der weiß, gegen wen er letzte Saison wie oft gewonnen hat. Das habe ich gerade echt. Das war super reflektiert und da habe ich in so jungen Jahren schon extrem Respekt vor, da so das alles auf dem Schirm zu haben.
Aber weißt du was, Felix, trotzdem war es für mich exemplarisch, die Art, wie er reflektiert hat, aber auch genauso gut, wie das Freiburger Team spielt, aus den letzten Wochen. Und das war für mich der Schlüssel, warum die Freiburger jetzt plötzlich so weit oben sind. Denn in der letzten Folge haben wir uns ja über die Verfolger unterhalten und da waren die Freiburger noch nicht dabei. Jetzt haben sie ja den achten Sieg in Serie einfahren können. Und für mich der Schlüssel des Erfolgs ist, dass sie einfach. Er hat es ja angesprochen. Es gab auch mal Zeiten, da sah es diese Saison gar nicht so gut aus, wo sie aber einfach die Ruhe bewahrt haben und eben keine Kurzschlusshandlungen vollführt haben. Und einfach ruhig ihr Ding weitergespielt haben und an sich geglaubt haben und einfach weitergespielt haben. Das, glaube ich, war tatsächlich der Schlüssel, warum die Freiburger jetzt da stehen, wo sie stehen.
Was ich allerdings auch glaube, auch ein Faktor spielen kann, dieser Punkt, wo wir bei Bietigheim, Ravensburg, Kassel und den Frankfurtern sind, so dieses bisschen dieser Erfolgsdruck, wir müssen liefern. Von uns erwartet man das als DEL2-Standort, dass wir da oben mitspielen. Und das ist so, ja, das ist so dieser kleine Junge, von dem man das jetzt nicht so unbedingt erwartet, und dann geht er auf den Platz und zeigt, was er kann und spielt mit den Großen mit. Und das sind für mich die Freiburger, die spielen befreit auf, die spielen schönes Hockey. Das hat Hand und Fuß und lassen sich eben auch von Niederschlägen nicht beirren und holen dann aber auch in wichtigen Spielen die wichtigen Punkte, wie gegen die Tölzer Löwen. Und das ist für mich auch ein Erfolgskonzept da in Freiburg und tatsächlich. waren wir das den Freiburgern jetzt aber auch schuldig, dass wir sie als Verfolger noch nachreichen.
Wo du auch Woche für Woche die netten Freiburger Kommentatoren lobst.
Ja. Richtig, richtig.
Ja, da mussten wir jetzt einfach mal was über Freiburg bringen, das ist ja ganz klar. Nein, Spaß beiseite, du hast gesagt Hand und Fuß. Ich habe mir es einfach so noch für mich vorab notiert, sie machen einfach ihre Hausaufgaben als Team. Sie haben das zweitbeste Powerplay. Ben Meissner mittlerweile in der verzerrten Liga die meisten Siege, ist immer knapp auf knapp mit Maxi Franzreb. Aber wenn du immer überlegst, da waren auch viele, viele wichtige, vor allen Dingen Personalentscheidungen. Kurz vor der Saison hört Luke Pitter nicht auf, aber sagt, er kommt nicht zurück nach Deutschland, blieb in Nordamerika. Kurzfristig mussten sie einen Ersatz holen, dann zaubern sie eben mal den alten Schweden André Hult aus dem Hut. Ja, viel besser hättest du es nicht machen können. Und vor kurzem noch, um noch mehr Kadertiefe zu bekommen, holt Pitter Russell seinen Schützling aus dem Nationalteam, den Evan Mosey, um jetzt mit einem weiteren, ich sage jetzt mal, vielseitig einsetzbaren Spieler noch mehr Kadertiefe zu bekommen, was dir jetzt auch ein bisschen Luft gibt in dieser jetzt eng getakteten Saison und vor allen Dingen in dem Spielrhythmus, um zu sagen, okay, du kannst auch mal einen raussetzen als Kontingentspieler und gibst einmal ein bisschen Ruhe und natürlich facht das auch noch den Konkurrenzkampf an. Das sind auch noch so Nebenaspekte, die, glaube ich, für eine bisschen positive Spannung sorgen.
Ja, und was man, also wir haben das jetzt an vielen Standorten, dass ehemalige DEL2-Spieler Co-Trainer sind. Ja. Die Freiburger hatten damit angefangen mit Philipp Riesler. Das ist in Freiburg eine Institution, der Mann. Und den dann noch mit im Team zu haben, der vielleicht auch jungen Spielern, den Förderspielern, einfach noch so ein bisschen Ratschlag geben kann, wo er cooler bleiben kann, wo er vielleicht anders an die Situation rangehen kann. Das sind mit Sicherheit Sachen, wenn ich so mich selber anschaue, das sind so Sachen, die nehme ich von älteren, erfahrenen Menschen einfach unheimlich an. Und da, ich glaube, da passt einfach das Gesamtkonzept und die Freiburger, ich weiß, wir haben noch weit, weit hin bis zu den Playoffs. Aber ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, die darfst du bis zum Finale nicht abschreiben.
Nein, ganz und gar nicht. Und du hast ja eben auch gerade gesagt, die Mischung macht's. Ja, jetzt haben wir gerade mit unserem Interviewgast gehört, er spielt als junger Verteidiger an der Seite von einem Erfahrenen. Das ist auch wieder das, wo du sagst, ja, die Mischung macht's. Er hat auch angesprochen, auch zu Recht, mit Pitter Russell kam eine ganz andere Professionalität und viel frischer Wind nach Freiburg. Und ganz ehrlich, wenn du dir die Spiele von ihnen anschaust, du hast immer auch noch, ich sage jetzt mal das Gefühl, wenn ich auch das Tölz-Spiel sehe, also ich habe jetzt erst zum dritten Drittel eingeschaltet, da machte gerade der Marco Pfleger das 2-3 aus Löwensicht und dann haben sie gerade gemerkt, so und jetzt ziehen wir mal richtig nochmal das Tempo an, die Geschwindigkeit an und lassen euch mal wirklich spüren, wenn wir wollen, dann machen wir ein Tor. Zack, hinterm Tor gespielt, 4-2, Deckel drauf und mal gerade als Gegner gemerkt, verdammt, wenn die es ernst meinen, die können.
Ja, vor allen Dingen, du hast das letzte Drittel gesehen, ich hatte die ersten beiden Drittel gesehen. Ja. Die sind ja, also zusammen sind wir ein perfekter Spielschauer. Aber wie die auch ins Spiel reingestartet sind, wie die Feuerwehr, da war von Anfang an Druck drin, weil du ganz genau weißt, lässt du die Tölzer Löwen kommen, dann wird es schwierig für dich. Und da sind wir bei den Hausaufgaben, die du sagst. Und ich glaube, das weiß die Mannschaft von Pitter Russell, die Russell-Bande. Jetzt habe ich dir deinen Wortwitz geklaut.
Das kostet den Phrasenschwein.
Wusste, glaube ich, die Mannschaft von Pitter Russell und sind da einfach top vorbereitet. Deswegen, ja, die stehen da zurecht
da oben. Und da oben steht ja nach wie vor immer noch jemand, wo wir schon bei Rekorden waren, um eine ganz galante Überleitung von Pitter Russell, Bande und Pitter und dem Wolf zu einem quasi Nachfolger von dem Wolf zu bekommen. Das ist der Husky. Rekorde, 12. Sieg.
Was war das für eine Überleitung?
Es ist eine Überleitung. 12. Heimsieg in Serie für Kassel. Absoluter Rekord. Wir haben letzte Woche wirklich ja gesprochen, wer ist der erste Verfolger? Freiburg ist jetzt mittlerweile natürlich mit in diese Riege mit aufgerückt. Jetzt warten wir es mal ab, wie es weitergeht. Aber Rekorde purzeln gerade munters drauf los.
Das auf jeden Fall, aber wir kennen die Liga beide gut genug, um zu wissen, dass selbst wenn du jetzt so einen großen Vorsprung hast, dass das noch lange nicht heißt, dass alles in trockenen Tüchern ist. Heute spielen sie gegen die Tölzer Löwen, die sich wohl gut schlagen, was mir so gezwitschert wurde. Deswegen einfach da mal ein bisschen das Auge drauf halten, aber definitiv das, was Kassel da macht, das untermauert einfach die Ansprüche der Schlittenhunde. Das zeigt, wo es lang gehen soll. Und das ist der Weg in die DEL. Aber es gibt ja, wie jedes Mal oder wie immer im Sport, die einen, bei denen läuft es, die anderen, bei denen läuft es eher nicht. Und dann sagen sie, okay, wir trennen uns jetzt mal vom Trainer. Das haben viele Mannschaften gemacht.
Das haben wirklich viele Mannschaften gemacht.
Ja, nee, jetzt mal wirklich. Es war Dresden, es war Frankfurt, es waren die Lausitzer Füchse, es war Ravensburg, es war Heilbronn und es war
Bad Nauheim?
Bad Nauheim.
Jetzt haben
Das
sie alle
heißt,
durch. Die halbe Liga wechselt die Trainer wie die Tapete.
ja, noch eine Trainerentlassung und dann hat die halbe Liga den Trainer getauscht.
Weißt du was, was ich nicht weiß?
Nee, ich weiß auch noch nichts, was du nicht weißt. Nein, also jetzt da nicht irgendwie zum Munkeln anfangen. Mir ist da wirklich nichts bekannt. Aber ja, wenn man jetzt mal gerade, ich habe mir jetzt exemplarisch mal die Füchse rausgepickt. Ja, ob jetzt Trainerwechsel mit Corey Nielsen hin oder her.
Zwei
Also
Folgen
das.
oder drei Folgen vorher hatte ich das noch als den meinen Flop der Woche, den Trainerwechsel in Weißwasser. Ich kann mir nicht helfen. Ich zitiere jetzt mal nur den offiziellen Insta-Account der Füchse, von dem, ich glaube sogar von dem Freiburg-Spiel, der angefangen hatte mit Führungsspieler, wo seid ihr? Das tut richtig weh. Das war noch nicht mal gemünzt auf das Spiel in Heilbronn, wo sie 4-1 auswärts führen, bis dahin ein ordentlich gutes Spiel machen. Und dann noch fünf Stück kriegen und das Spiel verlieren. So, und die Blaupause davon, zwar nicht ganz so hoch, gab es dann gestern in Kaufbeuren. Ja, das Gleiche nochmal. Also wieder Führung verloren, wieder schlecht zu Ende gespielt. Das Powerplay eine Katastrophe und da fragst du dich echt, also was verdammt nochmal hat dieser Trainerwechsel gebracht? Felix, ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Vor allen Dingen wurden mir neulich, habe ich was gesehen, was da dran ist, von wegen, dass der Etat dieses Jahr gar nicht so klein sein sollte, klein sein soll. Also was da dran ist, weiß ich nicht. Ich gebe da auf Spekulation meistens nicht ganz so viel. Aber sollte das so sein, dann frage ich mich sowieso, wo die Reise da hingehen soll oder ob man jetzt einfach nur eine Kostenersparnis macht. Ja, ich glaube. Also an alle Weißwasser-Fans da draußen, es tut mir echt herzlich leid, aber ich glaube, die Füchse sind mit eine von den Mannschaften, die sich glücklich schätzen können, dass der Abstieg dieses Jahr ausgesetzt wird, so bitter es auch um den Standort ist. Ich weiß, weil ich in der Nähe von Bad Tölz wohne, selber, dass das momentan da auch abseits des Eises nicht ganz so rosig ist, wenn da die Gelder fehlen. Das darf man aber auch nicht unbedingt als Ausrede nehmen. Aber dennoch ist es einfach schade, dass es momentan nicht läuft. Ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch der Weißwasseraner. Im Endeffekt Mund abputzen, weitermachen und nächstes Jahr da, weil die Saison, ja, gewinnst du keinen Blumentopf mehr.
Nee, Felix, die Saison ist durch und ich sage mal so, auch als Ausrede darf natürlich auch der Spielrhythmus hier nicht dienen. Vier Spiele in 5 Tagen dazu, Auswärtsfahrten nach einem Back-to-Back-Spiel, du hast es eben angesprochen, nach Heilbronn, nach Kaufbeuren, wieder zurück. Das Positive daran finde ich nur, du hörst keinen Jammern, also zumindest nicht offiziell. Also was sie intern sagen, oh, schon wieder in den Bus oder ach, jetzt schon wieder gegen Freiburg, wissen wir jetzt nicht. Aber offizielle Statements, so à la Karl-Heinz Rummenigge, oh, unsere Spieler müssen alle 3 Tage Fußball spielen, hörst du hier nicht. Also, ob das jetzt natürlich auch allen noch ein bisschen zu viel wird, wir wissen es nicht. Aber um auf den Dreh zurückzukommen, den Trainerwechsel in Weißwasser, den sehe ich nachhaltig nicht als Erfolg an.
Bevor wir jetzt weitermachen, grätsche ich jetzt mal ganz unfair komplett dazwischen, weil du gerade den Spielrhythmus angesprochen hattest. Wir hatten jetzt von Donnerstag an, glaube ich, bis quasi heute Aufnahme, Datum 23.02., Dienstag, jeden Tag Eishockey. Thomas, wie hast du es wahrgenommen?
Tatsächlich habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu viel geschaut für den Geschmack zu Hause. Ich sag mal so, es ist an der Grenze dessen, man muss ja nicht jedes Spiel gucken. Also es ist ja ein freies Land. Also wir dürfen ja anschauen noch, was wir wollen. Aber ich sag mal, es ist schon ein bisschen strange. Montagabend ein Hessen-Derby, Nauheim, Frankfurt, Samstagabend 17 Uhr. Die Intensität, die ist schon krass. Ich verstehe natürlich voll und ganz die Umstände jetzt, dass man versucht, die Saison gut zu Ende zu bringen. Aber ich glaube auch, um diese ganzen Busfahrten und diesen Transportwaren irgendwie unter einen Hut zu bringen, das ist schon krass, was im Moment dort abgerissen werden muss. Also ja, ich glaube, das ist für alle fast schon eine Art Overkill.
Hat es sich für dich auch so falsch angeschaut, samstags DEL 2 anzuschauen? Nicht angeschaut, angefühlt, samstags DEL 2 zu schauen? So ist der Satz grammatisch korrekt.
Das war merkwürdig, aber wie gesagt, ich bin sonst auch immer dafür für frühere Bulli-Zeiten am Wochenende. Wenn man wieder mal ins Stadion darf, ich habe es ja schon mal gesagt, dann auch gerne dann zu früheren Zeiten mit Kindern, die würden sich da auch freuen. Meiner hat doch schön mitgeguckt, der hat sich dann auch gefreut. Aber ich glaube schon, also es ist sehr ungewohnte Bulli-Zeit.
Ja, aber gerade für Eishockey-Familien, es gibt Familien, die schauen samstags alle zusammen Fußball. Ich meine, TV-Zugang hast, warum nicht mit Mutti und den Kleinen zusammen Eishockey schauen?
Ja, kann man auch machen.
Haben wir noch was? Ja, wir haben noch weitere Trainerentlassungen, über die wir quatschen wollten. Ja?
Wir könnten auch noch mal drauf eingehen, was ist in Ravensburg passiert. Für mich haben sie jetzt endlich mal die richtige Reaktion gezeigt. Gestern in Landshut, übrigens sehr, sehr schlechter Zeitpunkt vom EVL, zu sagen, hallo, wir haben im Trainer verlängert, zwischendurch fängst du ja 8 Kisten, um dann noch die Ergebniskosmetik ranzubringen. Ich glaube, das hat sich Live Carlson auch ein bisschen anders vorgestellt. Auf der anderen Seite, wohlverdiente Verlängerung aus meinem Gesichtspunkt.
Das sehen die Landshuter Fans wohl ein wenig anders.
Ja, ich sage ja, es ist eine Demokratie. Ja, also aus meiner Sicht, guck mal, an Anfang der Saison haben sie richtig stark gespielt, also gerade mit den beiden Importspielern, O'Brien und Paul, das hat harmoniert. So, dazu noch die Erfahrung, die ein Felix Schütz dann da reingebracht hat und da war ein Flow drin. So,
ja, sehe ich ähnlich. Ich verstehe, also sportlich kann man jetzt über den Unmut in Landshut streiten, wenn es dann aber um eine Trainer, also die Vorder teilweise, dass Carlson gehen soll, kann ich nicht nachvollziehen, weil da sind wir quasi an demselben Punkt, wo Freiburg letztes Jahr war. Keiner in Landshut hat vor der Saison gesagt, boah, wir wollen um die Playoff-Plätze mitspielen und keine Ahnung, Heimrecht sichern. Die waren froh, dass sie eine Mannschaft an den Start gebracht haben, dass Corona überstanden wurde und dass man spielen kann. Und ja, Landshut war letztes Jahr auf einem guten Weg in die Playdowns und jetzt fordert man bei guten, schönen Spielen teilweise und auch einer relativ soliden Position in der Tabelle, fordert man Trainerentlassung. Ist für mich aus auch Fansicht, ich bin auch Eishockey-Fan, ist für mich jetzt nicht verständlich. Nein, deswegen, ich finde auch die Verlängerung finde ich legitim und gibt dem Jungen einfach Zeit.
Ja, also wie gesagt, man muss auch schauen, wo kommt man her. Du hast ja angesprochen, letzte Saison noch, dann hätte Playdown gespielt, also in der Richtung gewesen. Du musst natürlich auch als Traditionsstandort und auch als Eishockey-Hochburg, was Landshut für mich ist, musst du auch eine gewisse Portion Demut an den Tag legen und sagen, okay, wir müssen das Ganze auch erstmal entwickeln, um dann auch mal wieder langfristig erfolgreich spielen zu können. Und dann kannst du nicht sagen, okay, zack, wir spielen jetzt ums Heimrecht. Ja, also das, denke ich, braucht Zeit. Und Konstanz ist, siehe Beispiel Freiburg, ein sehr, sehr guter Ratgeber derzeit.
Ja, Konstanz und Geduld, das ist in jeder Lebenslage ein sehr, sehr guter Ratgeber. Da brauchen wir nicht drüber reden. Wir hatten jetzt gerade die Lausitzer Füchse schon angesprochen mit dem Trainerwechsel. Ich glaube, Nauheim sieht das ähnlich gut aus, ne?
Ja, also da war natürlich auch eine ordentliche Portion Kampf dabei. Also Gerade gegen Frankfurt haben sie das reingeschmissen, was man zu Recht erwarten konnte, dass sie die dann auch aus dem Stadion schießen. Da haben sie in der Wetterau natürlich auch nicht mit gerechnet. In dem Spiel gegen Frankfurt war zumindest mal, das habe ich vor 2-3 Wochen auch bei uns im Podcast bemängelt, da war das kämpferische Element für mich nicht da. Das sah gestern schon mal ganz anders aus.
Auf Seiten der Nauheimer meinst du
jetzt? Absolut.
Ah, ich habe das Spiel tatsächlich, wie du schon sagst, man kann nicht jedes Spiel sehen. Deswegen habe ich das leider ausfallen lassen. Aber Bill Stewart, einfach mal, um jetzt mal kurz alle so ein bisschen anzureißen. Schaut nicht schlecht aus. So ausgeglichene Bilanz, seitdem er da ist. Was mir aufgefallen ist, der Spielstil ist ein wenig physischer geworden, meines Erachtens.
Noch viel physischer als ein Michael Knaup spielt, geht, glaube ich, nicht mehr. Aber das ist ein Trainer, der passt zu diesem Spieler. Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern das ist ja auf dem Eis der Spielstil, der in Heilbronn gerne mal gespielt wird. Also harte, ehrliche Arbeit, dazu passt dieser Trainer. Das meine ich jetzt wirklich im absolut Positiven. Und Kill Bill hat auch gleich mal wieder was gekillt, nämlich den Keeper im Spiel gegen Weißwasser zu Hause.
Ja. Genau, das ist, ich nehme es jetzt vorweg, das ist mein Top. Arno Tiefensee, Starting Goalie. Sie liegen gegen Weißwasser 3-1 zurück. In der 3-1 liegen sie zurück und dann tauscht er Arno Tiefensee gegen Florian Mich aus. Florian Mich fängt sich das 4-1. Und da dachte ich mir dann, okay, jetzt hast du einen Goalie getauscht und der kriegt es 4-1. Ja, weiß ich nicht. Und dann kommen die da zurück wie die Feuerwehr, 5 in a row und gewinnen gegen Weißwasser noch 6-4. Hättest du mir das nach dem 4-1 gesagt, ich hätte dir einen Vogel gezeigt und hätte gesagt, das glaubst du doch selber nicht. Aber Heilbronn hat es gemacht. Die haben Moral bewiesen. Also sowas ist für mich dann immer ein Moralsieg und auch ein Arbeitssieg. Das war auch sehr viel Arbeit auf dem Eis. Deswegen, ich würde tatsächlich sagen, dass das Konzept Bill Stewart in Heilbronn definitiv aufgehen kann, wenn er Zeit kriegt. Zeit auch über diese Saison hinaus.
Ja, also ich glaube, das passt zwischen den beiden wirklich sehr gut. Also zwischen dem Trainer und auch zwischen dem kompletten Umfeld und auch zwischen der Mannschaft. Ein gewisser Aufschwung ist da. Also wie wir schon mal gesagt haben, die Saison kannst du ja für viele wegschenken und schon mal gucken, was passt denn so? Du guckst den Trainer an, der Trainer guckt sich den Standort an, sodass du jetzt auch schon mal für die kommende Saison planst. Und ich glaube, das kann dann wirklich auch schon passen. Also Mentalität und alles, das passt. Die letzten Ergebnisse geben ihm recht. Jetzt wollen wir mal schauen, wo es hinläuft.
Dann haben wir noch zwei, bevor wir zum Ende kommen. Einmal die Löwen Frankfurt, die nach der Entlassung von Olli Salo und jetzt mit Franz David Fritzmeier, die rollen das Feld von hinten auf und punkten wie ein kleines Eichhörnchen, nehmen jeden Punkt mit, den sie kriegen können. Und die starten, glaube ich, früher oder später noch einen Angriff da, dann auch bereinigt tatsächlich Richtung Kassel. Also auch wenn das viele Punkte sind, die sie aufholen müssen, ich trau den Frankfurtern zu, dass sie dann auch die Spiele, die sie gewinnen müssen, dass sie sich die dann auch ziehen.
Ja, und es ist ja nicht so, dass sie die Gegner in Grund und Boden schießen. Also da ist ja jetzt nicht jedes Mal wie damals in Dresden ein 10-2 oder sonst was dabei, sondern es sind ja auch viele enge Spiele. Aber mein Phrasenschwein, das ich mir früher oder später noch kaufe für diesen Podcast, ist ein gutes Pferd, springt nur so hoch, wie es muss. Und genau das machen sie jetzt gerade. Also auch gestern das Spiel in Nauheim, das sah viel nach Arbeit aus, viel nach Stückwerk, nicht jetzt das große Eishockeyfest, aber hey, ganz ehrlich, wenn es eine Playoff-Serie ist und es zählen nur noch Siege, dann ist es genau das, was du brauchst. Dann ist es wurst egal, ob du 5, 6, 7 Buden schießt, solange du eins mehr machst wie der Gegner.
Das ist, ja.
Sag ich ja. Ab ins Phrasenschwein.
Ja. Alte Eishockey-Weisheit. Und Andreas Brockmann in Dresden. Ich glaube, dann haben wir sie alle durch.
Dann sind sie soweit durch, ja. Auch hier, es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich auch das eingestellt hatte, worauf viele gesetzt haben, so auch, dass die Offensive ein bisschen läuft. Ein bisschen Ruhe ist am Standort, finde ich, eingekehrt, zumindest für einen Außenstehenden. Ich würde jetzt nicht mehr groß damit sagen, dass die Saison noch groß was zu retten ist. Wir hatten ja auch damals schon gesprochen, wird das überhaupt was in den Playdowns? Na gut, um die sind wir jetzt alle drumherum gekommen. Ja.
Ich habe jetzt gerade geschaut, also Dresden ist auf Tabellenplatz Nummer 10 bei 34 Spielen mit 41 Punkten. Ja. Kaufbeuern hat auch 34 Spiele, steht auf Platz 8, also dem letzten Playoff-Platz, mit 48 Punkten. Das sind 7 Punkte Unterschied bei noch 18 Spielen. Ich möchte mich da nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, der Deckel auf Dresden ist noch nicht drauf, dass die nicht dran teilnehmen. Und Brockmann ist ein ehrgeiziger Trainer. Dresden ist eine Mannschaft, die will Playoffs spielen. Und ich glaube, gerade Tabellenplatz 5 bis 12, da kann es nochmal ziemliche Dynamik reinbringen, jetzt dann in den nächsten 18 Spielen.
Das ist die Glaskugel von Felix P. Aber das haben wir auch schon mal angekündigt. Wir werden natürlich auch zu gegebener Zeit nochmal eine Sonderfolge zum Thema machen, wer packt es noch in die Playoffs? Und da muss man die Dresdner natürlich dabei haben. Andi Brockmann ist ein Trainer, der mit allen Wassern gewaschen ist und der immer ein bisschen länger braucht, bis er vielleicht dann den gewünschten Erfolg dann dort bringt. Abschreiben würde ich die Dresdner auf keinen Fall. Ich glaube aber, es wird eng.
Okay. Ja, dann sprechen. Was hatten wir gesagt? Ich glaube, in vier Wochen wollten wir über die sprechen. Und ich glaube, in 4 Wochen sagst du, Felix, deine Glaskugel, die war doch goldrichtig. Ja. Ich hatte vorher mein Top schon gesagt, die Aktion von Bill Stewart, Arno Tiefensee zu sehen, Florian mich zu bringen und das Spiel dann doch noch zu gewinnen.
Ja.
Hast du auch einen Top?
Ich habe sogar 2 Tops. Das eine wurde schon...
So fleißig.
Ja, ich ist immer so. Lieber mehr Tops als Flops. Weißt du, in Corona-Zeiten wollen die Leute mehr Tops hören, habe ich jetzt für mich festgelegt. Das eine von unserem Interviewgast schon angesprochen worden, Back-to-Back-Spiele. Ich finde es super, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat gesagt, es erinnert ihn an Jugendzeiten, also an die U-Spiele. Ich stelle mir jetzt mal wieder vor, es werden wieder Zuschauer zugelassen. Und du spielst, vielleicht nicht unbedingt in Weißwasser. Ich meine, die Lausitz ist auch schön, aber ja, touristisch hält sich, glaube ich, noch in Grenzen, was die Attraktivität der Stadt angeht. Ein Spaß beiseite, wirklich. Wenn du sagst, du machst einen Sonderzug, du machst eine Busreise und du hast 2 Spiele am Stück und du sagst, wir fahren nach Frankfurt, wir fahren nach Dresden, in andere schöne Städte in Deutschland. Und man sagt, ja, für 2 Spiele, da hole ich mir doch einen Platz im Sonderzug. Und ich glaube, da kann man wirklich auch mal viel wieder draus machen. Und hier sehe ich aber insbesondere den Vorteil aus ökonomischer Sicht, dass man sagt, es sind über 600 Kilometer vom Breisgau bis in die Lausitz. Wenn man das zusammenlegen kann, dann sparen wir uns eine Fahrt. Man übernachtet dort nochmal. Also ich fand diese Back-to-Back-Spiele sehr, sehr, ja, doch attraktiv. Könnte mir davon noch durchaus mehr von vorstellen. Das ist einer meiner Tops. Der andere, der betrifft die Option, dass du als Fan vom EVL die Fassade der neu gestalteten Eishalle mitgestalten kannst oder wählen kannst aus, ich glaube, 4 Vorschlägen. Ja. Mhm. Der Nachteil bei dieser Demokratie ist dann halt, die dann halt für Version 1 stimmen und dann überstimmt werden, der findet die Fassade dann nicht mehr ganz so schick. Aber ich glaube, Rosenheimer sind, glaube ich, keine eingeplant auf der Fassade. Von daher... Das muss dann schön aussehen. Nein, ganz ehrlich, ich finde es super, wenn man die Fans dann mit einbezieht und für mehr Identifikation am Standort sorgt. Und das schaut allemal schöner aus, wie einfach nur ein grauer Eisklotz oder wie so ein Betonblock. Der da
ich glaube, wir hatten in einer Podcast-Folge schon mal drüber gesprochen, dass es in der jetzigen Phase einfach unheimlich wichtig ist, die bestehenden Fans einfach mit ins Boot zu holen, dass die auch Fans bleiben, dass die nicht abwandern, dem Eishockey nicht den Rücken kehren. Und deswegen ist die Variante auf jeden Fall gut. Hast du einen Flop?
Ja, den hatte ich schon. Also auf jeden Fall der...
Das war die...
Trainerentlassung in Weißwasser, die sich nicht ausgezahlt hat und auch mit dem berechtigten Post der Weißwasseraner im Insta, wo sie sagen, Führungsspieler, wo seid ihr? Und auch gerade das Spiel, was du auch angesprochen hast in Heilbronn, wenn du nochmal 5 Stück dir nochmal fängst. Du probierst und probierst, du wechselst Reihen, du wechselst Systeme, aber es kommt halt nichts bei raus. Die Gesamtsituation, mit der bin ich unzufrieden. Das hat der Bulli mal gesagt in der Bulli-Parade.
Ich habe auch noch einen Top. Willst du ihn hören oder nicht?
Gerne, hau rein.
Boah, das ist so, sogar voll der Wortwitz. Das ist dein Name und mein Name gleichzeitig.
Felix Thomas.
Ja, also was bei den Eispiraten da los ist, also wenn sie reintreten, dann treten sie richtig rein. Also, dass man sich mal vielleicht irgendwie was zerrt und mal, keine Ahnung, 1, 2 Spieler ausfällt, das ist ja im Eishockey nicht unüblich. Aber jetzt haben sie mit Felix Thomas den Nächsten im Langzeitlazarett. Scott Timmons ist schon mit drinnen und auch Vincent Schlenker, den ich ja auch schon erwähnt hatte. Alle 3 langzeitverletzt und ja, da tun mir die Eispiraten wirklich leid, weil die spielen auch eine phänomenale Saison. Dass die da auch so deutlich mit oben mitspielen, hätte man jetzt vielleicht auch. Und dann kommt jetzt wieder so ein schmerzhafter Ausfall. Ja, tut mir einfach für den Felix selber leid und ja, für die Eispiraten an sich halt auch, weil wieder eine gute Stütze wegbricht.
Ja, übel.
So, Thomas, hast du noch was?
Ja, ich muss jetzt gleich noch ein bisschen Derby gucken. Ich habe schon lange kein Eishockey mehr geschaut. Aber morgen ist ja gar nicht. Weißt du das? Morgen ist kein DEL2.
Vor allen Dingen heute, es ist Derby, ja. Und es ist Topspiel. Oh. Also Tölz gegen Kassel und Bietigheim gegen Heilbronn. Was machen wir eigentlich noch hier?
Ja, lass mal Schluss machen.
Ja, komm, wir gehen Eishockey.
Wir gehen raus. Bis nächste Woche.
An alle draußen, danke fürs Zuhören. Schaltet nächste Woche wieder ein und gerne in die Instagram-Stories uns verlinken, die DEL2 verlinken, weitersagen und dann bis nächste Woche. Ich bin weg.
Ciao, macht's gut.
Ciao.